Willkommen bei der Kanonenzeitung, Folge 16. Nach langer Abwesenheit der besten Zeitung der Welt in Audioformat geht es diesmal wieder um die Wurst Vollgas mit Moritz Hulan, Experten, wissenschaftlichem Experten für Ayahuasca, hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Das war das Telefon. Und außerdem über Non-Duality hat er auch eine Arbeit geschrieben. Der kennt sich quasi auf intellektueller Seite gut aus mit diesen beiden Themen. Und wir haben uns einen feinen Tee gerichtet, gerade jetzt vor einer Stunde. Und haben uns mal ziemlich geil abgequatscht über diese Themen. Deswegen sage ich hier in aller Feierlichkeit viel Spaß mit Kanonenzeitung Folge 16. Moritz Hulan. Jetzt geht's vor dir hier, oder?
Jetzt geht's
dir. Jawohl.
Sind wir soweit.
Prost.
Prost.
Wir trinken Coca-Tee, stimmt's?
Coca-Tee.
Ist das also wahrscheinlich verboten, oder?
Ist verboten bei uns. In Peru ist es erlaubt.
Ja.
In den meisten südamerikanischen Ländern, glaube ich, auch.
Ist erlaubt?
Ist erlaubt, ja. Ist ein Nationalgetränk dort. Hat lange Tradition in den indigenen Völkern.
Warst du schon mal ein bisschen?
Never ever.
Ja.
Und ich scheiß mich auch ein bisschen an davor, weil so much crime.
Ja.
Und so.
Ja.
Ist irgendwie, ja.
Mhm.
Furchteinflößend.
Ja, das ist halt auch ein bisschen Geschichte, würde ich sagen.
Ja.
Ja, ich war ja auch dort und es stimmt in der Tat, dass mehr Straßenkriminalität einfach passiert.
Ja.
Und zum Beispiel bin ich jetzt zweimal ausgeraubt worden in Uruguay.
Wirklich, ja?
Ja, einmal.
Okay. Du erzählst das so ohne weiteres, als wäre es nichts Besonderes.
Ja, ist ja nichts Besonderes.
Okay, wie also läuft das dann ab?
Wir sind einmal da gesessen bei der Rambla, wie heißt denn das? Ja, Rambla, glaube ich, oder?
Weiß nicht.
Fuck, das habe ich schon vergessen, weil das nicht einmal ein Jahr vorher ist. Einfach am Rio de la Plata.
Ayahuasca.
Hm?
Ayahuasca her.
Ayahuasca her, ja. Es war 4 in der Früh, wir haben Bier getrunken und haben irgendwas geredet,
ja,
über Frauen und dann ist einer gekommen und hat gesagt, hey, keine Chick haben, mehr brauche ich nicht, nur Chick.
Ja.
Dann haben wir Chick ausgefasst und dann hat er gesagt, okay, her mit der ganzen Marie, und hat so ein kleines Messer gehabt und so.
Echt?
Und wir sind halt einfach, also ich war da mit einem Uruguayer unterwegs, mhm, und er steht einfach auf und der steht auf, geht zurück und wankt quasi rückwärts über die Straßen und wir sind über alle Berge, also die haben keine Chance gehabt, einfach.
Ihr seid davon gelaufen.
Also ja.
Ja.
Wir haben sie dann tatsächlich nur mal getroffen,
ja,
an der gleichen Nacht, weil wir haben mal unser Bier zurückgelassen, er hat sein Handy da verloren, weil er damit eingegriffen.
Also ihr und der Räuber habt sich getroffen.
Ja, genau. Okay. Wir gingen um den Block, kaufen sie beim Kiosk wieder Bier.
Ja.
Und gingen wieder in die Richtung. Und die kommen wieder. Das war einfach schon ein bisschen schräg.
Ja, da gibt es so eine richtige Ausraubkultur, die es bei uns irgendwie nicht gibt.
Ja. Und du bist aber dann das einfach.
Ist auch irgendwie nichts so Besonderes. Das denkst du nicht als Räuber, boah, ich mache jetzt dann Überfall, sondern gehst du einmal her mit Messer und sagst, hey, gib das Geld her.
Ja.
Und dann probierst du es vielleicht nachher noch einmal, wenn es nicht geklappt hat.
Ja, die meinen so, hey, du hast doch Glück gehabt, dass wir in einer guten Stimmung sind, sonst hätte ich da einen Schuss versetzt und so. Und ja, wir haben einfach. Es war ein bisschen ungut.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, hey, fuck, ich meine, das ist meine Stadt, ich wohne da, da ist meine WG und ich gehe da in die Bar und dann passiert sowas, man. Ja. Aber dann letztendlich kommst du drauf, hey, da, man, um was geht's denn da? Du hast einfach nur Geldtaschel und das kannst du verlieren und scheiß drauf. Ja.
Ich würde da einfach nichts mitnehmen oder kaum was mitnehmen, ja, gerade so viel, dass das irgendwie abspeist.
Voll profimäßig.
Dass du zufriedenstellst und sagst, da.
Du hast natürlich der Geldtaschel und da hast nur einen Zehner drin von mir aus in Euro jetzt.
Ja.
Und sonst nichts.
Ja.
Und das fette Geld hast du woanders in der Hosen.
Und ja, oder überhaupt aus.
Ja, das, ich möchte schon mitnehmen und saufen gehen.
Okay, ja.
Ja. Aber das ist eben zum Beispiel in Uruguay interessant, weil die subjektive Sicherheit ganz niedrig ist.
Ja.
Und die tatsächliche Kriminalitätsrate die beste ist von Südamerika.
Okay.
Also die niedrigste.
Und trotzdem kann sowas passieren.
Also hast du dann Leute einfach, die sind hinterm Gitter sogar während dem Tag und verkaufen da ihr Joghurt hinterm Gitter so aus, wie
wenn sie nicht einmal. Hinter welchem Gitter?
Ja, also du musst dir vorstellen, das ist zum Beispiel ein Geschäft und du kannst aber nicht reingehen, sondern du kannst nur reinschauen, weil da ist ein fettes Gitter. Und du schaust rein und sagst, das will ich haben, diese Chips da und diese Cornflakes und...
Okay, also robbery-proof.
Ja, genau.
Okay, jetzt verstehe ich.
Also die Angst dominiert. Ich habe gecheckt.
Ja. Ich habe mir gedacht, die Leute aus dem Gefängnis verkaufen irgendwas. So, dass das Gefängnis geöffnet sind. Und jeder.
Aber eben... Also du, bei mir war das wirklich so richtig die Frage, die sich da stört für mich selber. Hey, was ist jetzt? Träume jetzt nicht mehr bei Mondschein auf dem Strand, nur weil eventuell irgendwer zu mir sagt, kann ich deine Sachen haben?
Ja.
Und dann habe ich mir explizit die Antwort gegeben, ja, sicher, scheiß drauf. Also.
Ja.
Aber ich glaube, das, was du da gesagt hast, in Peru und Brasilien, das ist einfach nur eine Stufe Ärger, weil da wieder mit Schusswaffen hantieren und so. Mm. In Uruguay wird mir ein bisschen so, ja, gibt es das oder gibt es das nicht?
Ja, ja. Nur ein Messer dabei.
Ja. Also, gibt es auch. Also.
Ja.
Aber du interessierst dich einfach,
ja, bin generell ängstlicher. Mich würde auch Indien reizen, grundsätzlich so von der Philosophie her und von der Kultur. Aber aus demselben Grund. Und aus dem Hygienegrund.
Derselbe Grund dürfte nicht gelten. Also da war ich auch schon und...
Okay, dann ist es der Hygienegrund.
Kriminell wird da nichts passieren.
Ja. Einfach. Aber, weiß nicht, Krankheitserreger, Hygienestandards weit unten, ja. Hunde auf den Straßen.
Voll. Alles Leichen.
Ja, Leichen. Na gut, die Leichen wären mir wurscht.
Ja,
da könnte ich drüber hinwechseln.
Müll ohne Entsorgung seit Jahren. Also da hast du alles Müllberge, halt, wo Schweine durchgängen und das zwischen die Häuser und so.
Ja. das sind so die zwei Länder, die mich eigentlich grundsätzlich von der Kultur her wirklich reizen würden. Aber diese Dinge halten mich halt davon ab.
Also du sagst eigentlich, du bist ein bisschen ängstlich, weil ich meine jetzt diese... Der Grund, warum du jetzt bei der Kanonenzeitung eigentlich mit uns redest, ist eigentlich auch, dass du zum Beispiel Arbeiten abgeliefert hast auf der Ethnologie, oder? Oder Kultur und Sozial?
Auf der internationalen Entwicklung, aber bei einer ethnologischen Professorin, also Ethnologie-Professorin.
Und zwar eben einerseits über Non-Duality.
Genau.
Das kommt man jetzt mal ganz plakativ nach Indien einordnen.
Genau, und Indien und ein bisschen halt noch weiter östlich, Asien, also China, Japan, also Zen-Buddhismus.
So Entstehung von Advaita, Vedanta und...
Genau.
Und das kommt ja in die Upanishaden vor, oder?
Genau. Das daher kommt das, also das Advaita Vedanta ist so eine Neuinterpretation von Upanishaden.
Soll ich dir noch schenken?
Du, nein, aber machen wir das so ganz
ganz easy. Ganz easy,
complicated, ja.
Ja.
Genau, ein Cupful nacheinander.
Also
jeder
verstehe,
genau gleich viel kriegt.
Ja, das ist meine Trinkkultur, ist einfach eins nach dem anderen. Bam, 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 bam.
Verstehe ich auch voll und ist voll legitim, aber meine ist halt ein bisschen verkrampfter.
Und das andere ist eben Arbeit über Ayahuasca und zwar irgendwie die Bachelorarbeit.
Genau, das ist die Bachelorarbeit.
Und das interessiert mich eigentlich...
Südamerika und ja, eigentlich ganz eine andere Kultur, ganz eine andere Geschichte, aber trotzdem irgendwie gewisse Eckpunkte, weil die Rauscherfahrung halt so ekstatisch grenzenauflösend ist, dass es vom Inhalt her wieder... aneckt mit dieser östlichen Philosophie. Also ich habe ein zentraler Aspekt meiner Bachelorarbeit war ja, dass ich irgendwie Aspekte von Rausch und von der Auswirkung des Rauschs auf den Alltag herausarbeite und die vergleiche auch mit diesem typischen, mit dieser östlichen Philosophie und den Idealen, die da irgendwie es gibt.
Ah, okay.
Also persönliche Entwicklung, das Thema meiner Arbeit ist die Auswirkung von Ayahuasca auf die persönliche Entwicklung und persönliche Entwicklung, um die zu definieren, da habe ich halt zurückgegriffen, unter anderem auf Konzepte aus dieser indischen Philosophie und auch Taoismus, was dann eher chinesisch ist.
Und gibt es da Probleme eigentlich jetzt in Bezug auf, was du zuerst gesagt hast, du willst nicht dahin fahren wegen der Kriminalität und dort nicht hin wegen der Hygiene?
Ja.
Gibt es da Bedenken, dass das, oder willst du das schon trauen?
Was meinst du?
Da haben wir übrigens einen Cup. Also,
was für ein Cup?
Einfach eine Tasse, mit der ich immer Ayahuasca genommen habe und da ist dann noch ein Rest drin.
Okay. Was meinst du jetzt genau?
Wenn ich jetzt eine Flasche herstelle, traust du das dann? Oder
meinst, also nicht jetzt, abgesehen aber vom Ayahuasca selbst, wo ich gar nicht weiß, ob ich mich darüber traue, das wäre mir dann wurscht. Also die Hygienestandards mit Cups und Flaschen, ja, so genau nicht wissen. Ach so, nein,
jetzt das Ayahuasca nicht. An sich, nein, nicht jetzt, aber an sich, ob du das quasi... Das
du war irgendwann einmal, denkbar, aber jetzt, grundsätzlich denkbar, aber jetzt zurzeit nicht.
Wie? Aha. Okay. Nein, weil nämlich, ja. Man jetzt sagt, du bist ein ängstlicher Mensch, dann kommt man ja annehmen, dass du einfach Psychedelika einfach
aus generell dem Weg gehst. Ja, schon, ja. LSD ist eine andere Geschichte. Ja. Also bei mir ist es so, ich habe früher in meiner Jugend, so mit 16, 17, sehr gerne LSD genommen und Schwammerl. Öfter? Eine Zeit lang, öfter auch, ja. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich das nicht mehr wollte und auch nicht mehr den Rausch so wirklich zulassen habe können. Und ja, da war ich dann fertig damit, mehr oder weniger. Da habe ich es mal jahrelang gar nicht genommen und erst in letzter Zeit mich wieder ein bisschen herangetastet mit LSD.
Ja.
Also mit 16 war ich halt so relativ unbeschwert, so jugendlicher Leichtsinn irgendwie.
Ja.
Und habe mich gern einer Erfahrung hingegeben auch. Und dann hat das angefangen so mit neurotischen Tendenzen, die sich dann herausgebildet haben.
Ja.
Und das ist auch irgendwie der Grund, ja, dass ich das irgendwann nicht mehr wollte. So dieses Gehen lassen, hingeben.
Psychedelika.
Psychedelika, ja. Kontrolle abgeben.
Weil genau, ja, das ist ja bei den Schamanen in Südamerika, soweit ich das überblick, eigentlich bei den meisten Strömungen eben so angedacht, dass es ja eine Heilung ist. Ja.
Ich weiß es, ja. So quasi, und du wirst halt auch konfrontiert damit, mit deinen also wenn du Neurosen hast oder wenn du andere Krankheiten, also psychische Krankheiten hast oder auch körperliche, dann wirst du halt irgendwie konfrontiert damit und gehst dem auf den Grund und siehst, wo ist die Ursache, wo ist die Wurzel deines Leidens.
Ja.
Und dann ist es halt eine sehr kann eine sehr schmerzvolle Erfahrung sein am Anfang.
Ja.
Und dann löst sich halt dieser Knoten und dann gewinnst du Einblick und kannst irgendwie bis zum gewissen Grad drüber hinauswachsen oder so. Ob das dann bleibt oder nicht, ist eine andere Frage, aber zumindest kurzfristig wird oft reported, dass dann die Leute 1 bis 2 Wochen danach noch Besserung ihrer Symptome haben.
Ja, ja. Also ich habe zum Beispiel schon ein paar Sachen so quasi erlebt und gesehen, so die quasi mir vorher unbewusst waren oder die einfach sozusagen nur gedacht habe, aber nicht mit dem Körper verstanden. Und in Ayahuasca gibt es sozusagen ein emotionales, körperliches Verständnis von, du kannst zum Beispiel sagen, ich bin so unrund, weil ich habe immer so viel Angst, dass ich die U-Bahn versammle, wenn ich zur U-Bahn gehe. Und du weißt, das ist, wie das ist, aber es bringt ja nichts, weil es ist ja trotzdem so.
Ja.
Und mit dem Ayahuasca kann dann eben sein, dass da sich irgendwas löst, diese Spannung, und du kannst einfach akzeptieren, dass halt irgendeine U-Bahn erwischt wird, aber vielleicht nicht die nächste. Und dann ist tatsächlich so.
Ja.
Aber, also ich sehe nicht allgemein so die Richtung, dass man jetzt das nimmt und dann irgendwie gesund wird, sondern...
Nicht. Man lernt es kennen und lernt vielleicht damit umzugehen oder damit zu arbeiten. Und kann hinspüren und eruieren, woher das kommt vielleicht.
Ja.
Aber so eine Instant-Heilung ist eher nicht gegeben.
Ja, es ist so schwer einzuordnen, aber es ist...
Also ich glaube, gerade die Angst ist eine relativ stark körperlich betonte Sache auch. Mhm. Eben wenn du sagst, ja gedanklich, du denkst, ich habe jetzt Angst vor der U-Bahn und vielleicht versuchst du es auch gedanklich zu erfassen und zu ergründen, warum das ist und dem auf den Grund zu gehen. Aber auf der Gedankenebene kommst du nie so weit, weil die Gedankenebene nur die Spitze des Eisbergs ist quasi. Und Angst ist halt sehr somatisch gerootet.
Aha.
Und nachdem Ayahuasca oder generell Psychedelika auch immer eine stark körperliche Erfahrung sind, könnte ich mir vorstellen, dass dir dann Aspekte der Angst bewusst werden, die eben im Körper verankert sind und nicht gedanklich. Und dass du dann so mehr die Angst und besser die Angst kennenlernst. Oder?
Ja, das
die Angst ist zum Beispiel im Magen oft irgendwie gerootet.
Aha.
Und kann von dort ausgehen und manifestiert sich dann im Hirn und du kriegst irgendwie nur die gedankliche Ebene mit, weil man halt generell tendenziell eher meistens in Gedanken ist und weniger auf den Körper hinhört, hinspürt.
Gerade bei ich finde Angst hat irgendwie viel damit zu tun, also Psychedelika und jeder, der da irgendwie so ein bisschen ein Krieger ist oder eben zumindest einmal Kontakt gehabt hat, der weiß eben, hey, da geht es wirklich ums Eingemachte. Also, deswegen haben die Leute so viel Respekt davor und so viel Angst davor. Und also bei so einer Ayahuasca-Zeremonie, da wird geschrien und gekotzt und da wird einfach gebettelt um Mama irgendwie.
Ja.
Oder und für mich ist sozusagen, wenn man da irgendwie einen Strich drunter zieht, dann ist es irgendwie so, dass mit so einem richtig fetten Umgang mit starken Psychedelika, wie es Ayahuasca ist zum Beispiel, dann letztendlich dann eigentlich keine Angst überbleibt.
Ja.
Weil eben jeder Abgrund ist
ergründet und gekannt.
sprichwörtliche Grund im Sinne von, fährst über Reine und am Schluss ist eh nirgends ein Boden, wo man aufschlagt.
Ja,
und,
ja.
Und da kommt es für mich jetzt rüber quasi zu Non-Duality, weil, weil das Problem für den Menschen mit Psychedelika ist ja eigentlich nur der sich selbst als Individuum quasi wahrnimmt und reflektioniert und immer versucht zu managen und irgendwas zu schaffen.
Ja.
Und dann wird es wirklich schwierig, weil dann muss man ja umgehen da mit irgendwelchen heiligen Pflanzen und Götter und Dämonen und so. Und dann, dann wird es echt schwierig und dann werden leider verrückt und so. Aber wenn das einmal ein bisschen wegfällt, dann...
Dass man im freien Fall des Seins oder dann besser
und
das Leben, so wie es fließt, genießen. Ja. Oder?
Ja, kann man sagen. Also ich bin ein bisschen im Clinch dann gewesen mit den Schamanen. Weil das was...
Das glaube ich, ja. Also ich muss sagen, ich finde das Ganze recht interessant, aber auch recht dubios, weil die auch sehr feste Weltbilder haben und sehr klare und starre Vorstellungen davon, wie die Dinge sind. Und das stößt mich auch ein bisschen ab hier.
Ja.
Deshalb weiß ich nicht, wenn ich Ayahuasca nehme, ob ich es beim Schamanen nehmen würde überhaupt oder ob ich es mir einfach selber kochen würde und in vertrauter Umgebung einnehmen. Und mir das Ritual ein bisschen selber schon basteln und ein bisschen orientiere an dem.
Alleine bist du das nicht mehr, oder?
Na, wenn dann so mit vielleicht irgendwie ein, zwei vertrauten Personen oder so. Aber glaubst du, dass das Gruppenerlebnis schon
Nein, das irgendwie ist einfach wichtig, nur ist, geile Infrastruktur, weil du musst halt eben dort einfach, du musst kacken oft und kotzen eventuell.
Voll, das ist ganz gut, wenn du Leute hast.
Und du hast halt da auch erstens mal, was der...
Wie ist das denn? Ja.
Es wird einmal ein bisschen eingeleitet, so von wegen, hey, schau mal, wie geht's euch? Und red ein bisschen, du redest mit den anderen ein bisschen und dann wird einmal Ayahuasca genommen und das ist ein freundlicher Typ, der steht da und gibt dir das und sagt, hey, schau mal jetzt, los, Fuerza Amor. Also sagt immer Licht, Kraft, Liebe. Und dann nimmst du das und machst die Augen zu und dann wird ein bisschen Musik eingeschaltet und das ist einfach ein Setting, wo man schon ein bisschen quasi in die richtige Richtung geleitet wird.
Ja.
Und bei meiner zweiten Session zum Beispiel, da bin ich noch am Boden herumkugelt und habe mich gar nicht mehr auskennt. Und der Schamane sagt dann zu mir, hey, man steht da, man haut von mir aus die Faust am Boden. Boom, das ist einfach Disziplin im Sinne von, das ist eine Art Sportart, sowas. Also Sportart ist so ein niedriges Wort für dieses, aber es ist eine Disziplin halt und du lernst es immer besser damit umzugehen. Das,
ja.
Und das ist eben ein Vorteil von Schamanen halt. Aber was ich eben...
Ja, also das ist ja für sich, sind das sicher Leute, die irgendwas drauf haben oder irgendwas gelernt haben, einfach im Zuge ihrer Praxis.
Und der Schamane, wie man...
Aber trotzdem ist da so viel gedanklicher Überbau dann dabei.
Ja.
Der irgendwie abschreckend ist, finde ich.
Im Einfach war das ziemlich...
So fest an dies und das glauben und das muss so sein und da bist du dann mit dem und dem in Kontakt und das ist die und die Gottheit und da musst du das so und so machen.
Ach so, das war bei mir
irgendwie,
das war bei mir eigentlich nicht so, das war ziemlich offen alles und es waren zwar zum Beispiel christliche Symbole teilweise und sowas.
War das eine Santo Daime-Geschichte?
Er war dort lange Jahre, aber hat es selber nicht Santo Daime.
Ja.
Aber eben, sie haben sie Institut für, also spirituell-schamanisches Institut genannt.
Ja.
Und.
Hast du schon ausgedrungen?
Ja. Sehr guter Tee einfach.
Schmeckt's da?
Ja.
Ja. Man schmeckt das Natron ziemlich raus. Das ist dieses säuerlich scharfe.
Und ich bilde mir irgendwie ein, als würde ich schon die Wirkung ein bisschen spüren. Ne?
Ja. Als erstes merkt man so auf der Zunge, dass es leicht taub wird.
Mhm. Wenn es südamerikanisches Gebräu passt, genau Prost zum Gespräch. Prost.
Kannst du es auch ein bisschen im Mund lassen, jetzt über den Mundschleim oder auch.
Ja.
Ich kann halt immer so gut reden dann.
Ja.
Das wird ja auch öfter ins dem Ayahuasca beigemischt, das Coca-Blatt.
Tatsächlich.
Es gibt Rezepturen, wo Coca beigemischt wird. Ja. Es gibt da ganz viele unterschiedliche. Zum Beispiel Coca Especial, da ist alles drin, da ist Tabak drin, Coca, also Ayahuasca Liane, DMT, dann noch das Toe, das ist Engelstrompete, das stärkste Halluzinogen überhaupt.
Ja.
Das hauen sie auch oft noch dazu, um noch mehr irgendwie mit der Spirit World dich zu connecten.
Ja.
Und ja.
Okay, das war eben auch bei meinem Schamanen zum Beispiel ein bisschen eine Hierarchie drinnen. Das ist von Sam to Time übernommen, eben Kokain,
was du zum Beispiel... Du hast übrigens noch den Stöpsel von mir. Danke. Ist. Das ist dann jetzt verbogen, jetzt können wir eine neue Flasche
kaufen. Ja, fuck off.
Du Arsch.
Tabak ja. Zum Beispiel, Tabak ist gut, Alkohol ist akzeptabel, Ayahuasca ist gut, LSD ist schlecht, Kokain ist schlecht, Crack ist schlecht.
Ja, so.
Weiß nicht, Coca-Cola ist schlecht. Und da wird es halt dann ein bisschen zu bunt, finde ich, weil ich verstehe, was da gemeint ist, aber das geht halt. Ja, also mit einer richtigen, tatsächlichen Freiheit gibt es dann nichts mehr mit irgendwelche Richtungen, irgendwas.
Na, und vor allem, ich denke mir, also schon das Wort Gift heißt ja Gabe, kommt aus dem Griechischen.
Aha.
Und Medizin ist Gift und Gift ist Medizin und alle Substanzen kann man als Gift einsetzen, als schädlich für den Körper, sage ich jetzt einmal, dass du Organe zusammenhaust, als schädlich für die Psyche, dass du irgendwie dich psychisch halt destabilisierst. Aha. Kann man auch bei anderer Dosis dann förderlich einsetzen. Also wenn man jetzt schon so in Polen denkt, von das ist förderlich, das ist nicht förderlich, dann gibt es bei jeder Substanz die richtige Dosis und den richtigen Umgang und den falschen Umgang und die falsche Dosis. Das heißt, Ayahuasca kann sehr förderlich sein, kann aber auch Krisen auslösen, psychische bei Leuten, die nicht dafür bereit sind. Coca-Blatt kann anregend sein und weiß ich nicht, Konzentrationsfähigkeit steigern. Wenn du es extrahierst, das Kokain, kannst du dich süchtig machen, deine Persönlichkeit zerstören. Also es ist immer...
Ich sehe das eher nur ganz radikal.
Ich verstehe schon, wie du es siehst. Aber ich sage jetzt, wenn man jetzt noch in dieser Dualität bleibt, selbst dann ist es, ist es nicht ganz richtig, das jetzt so pauschal abzustempeln.
Ja. Da gibt es ein paar Probleme halt.
Ja. Aber erklär mal, wie du es siehst für unsere zahlreichen Zuhörer.
Ist irgendwer da draußen? Kannst du mir einen Kommentar drunter schreiben, damit ich weiß, dass du da draußen bist?
Voll, das wäre nett.
Wo bist denn du? Wie ich das sehe mit den Substanzen, oder?
Na generell, weil du jetzt sagst, du siehst das noch radikaler.
Na, ich würde sagen, es ist vollkommen egal, es gibt keine Regeln, du kannst dir wirklich dein ganzes Leben mit Alkohol ruinieren.
Nein, was heißt Regeln? Es geht ja nicht darum, dass irgendwer sagt, du darfst das nicht, sondern für dich selbst, wenn du dich, wie du sagst, mit Alkohol ruinierst, dann hast du da hinige Leber. Und wenn du keine hinnige Leber willst, dann solltest du dich nicht mit Alkohol ruinieren. Ohne dass irgendwer sagt, eine hinnige Leber ist schlecht, aber du willst vielleicht einfach keine. Also rein vom subjektiven Standpunkt aus. Ohne dass irgendwer herkommt und sagt, das muss so und so sein.
Also ich glaube eben nicht, dass ich mein Substanzenkonsum Ergebnis meiner intellektuellen Einsichten ist.
Du glaubst doch überhaupt nicht, dass du das kontrollieren kannst, weil es kein Ich gibt und bla bla. Oder
ich weiß, ich kann es nicht kontrollieren. Ja. Weil zum Beispiel, es war oft die Einsicht da, dass ich eben nicht rauchen will, weil das und das und das da damit passiert.
Ja.
Und das Rauchen ist aber trotzdem immer passiert. Oder fast immer weitergegangen. Und jetzt zum Beispiel, heute habe ich keine geraucht, weil es gibt sozusagen das physische Wissen, das an Zigaretten irgendwas verursacht, sozusagen, das ist ja im schamanischen Sinn, das macht quasi, machst du irgendwie so ein Breakthrough, also wenn du vorher auf Psychedelika bist und gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, dann rauchen Tabak und der stabilisiert wieder gescheit.
Ja.
Aber wenn du einfach so durch den Tag gehst und du hast da frische Energie und es geht dahin und du tanzt herum, und dann rauchst du, dann kann es sein, dass der das eher ein bisschen zerstört im Sinne.
Voll, das ist eine gute Einsicht.
Ja.
Das stimmt, ja.
Und da bin ich sozusagen machtlos, weil die Informationen, die tragen sich langsam zusammen.
Ja.
Und ja, also... Es funktioniert einfach nicht. Ich kann mir jetzt sowas vorstellen und dann das umsetzen. Also Vipassana habe ich gemacht, haben wir schon geredet, Meditation. Ja. Ich habe aufgehört mit allen Substanzen. Ich habe meditiert. Ich habe geschaut, dass mein Shila sauber ist.
Was ist Shila?
Shila ist diese Säule des Körperlichen und des Ethischen. Also zum Beispiel vegetarisch und nicht lügen, nicht sexuell irgendwie
zu eskapadisch.
Missbrauch. Missbrauch, ja. Genau. Und Lügen und eben Intoxikants. Also das muss alles sauber sein.
Sauber, verstehe schon.
Ja. Und ich hab das zum ersten Mal kennengelernt und ich habe einfach gesagt, hey, boah, jetzt geht's dahin. Jetzt bin ich einfach nur sauber und Energie und ganz subtil. Und aber erstens mal ist es bei den Haaren herbeigezogen, dass das ein besserer Zustand ist, als nicht subtiler oder alkoholischer oder
was auch immer. Naja, was heißt besser? Wenn es für dich sich besser anfühlt, dann ist es ein besserer für dich. Und wenn nicht mehr, dann nicht mehr. Da gibt es keine andere Instanz, die drüber urteilt oder kein Gottesgesetz, das sagt, das eine ist besser als das andere, sondern wenn es für dich passt, dann passt es. Und wenn es für dich angenehm ist und dir es lieber ist, so sauber zu sein, dann ist es genau das Richtige für dich in dem Moment. Die, wenn du dir dann irgendwann denkst, hey, das Saubere immer, das ist mir zu selbstkasteiend, ich würde mich gerne ein bisschen gehen lassen, ich mache es anders, dann ist das dann das Passende. Ja. Also ich finde, aber ja, was bei mir keine, dabei, ja, keine externe Instanz, auf die man sich beruft oder so.
Na, bei mir ist einfach das daraus entstanden, dass halt sozusagen ganz einfach gesagt, wer andere gesagt hat, so ist gut. Und okay. Ich hab gedacht, hey, das kann ich nachvollziehen, und dann habe ich quasi eine Kopie gemacht und
das ist immer
mir selbst das auferlegt, und das war, hat einfach nur dazu geführt, dass es einfach dann nur wie ärger weitergegangen ist nachher noch am Jahr.
Okay, aber ich finde, ich glaube, dass solche extremen Experimente oft förderlich sein können, wenn man einfach an seine Grenzen geht und neue Zustände kennenlernt und ja, einfach was Neues kennenlernt und sich dadurch weiterentwickelt.
Ja.
Also das alleine ist schon gut, unter Anführungszeichen, oder kann gut sein. Ja. Weil du verurteilst das jetzt gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl, du sagst, das damals, wo ich so rein zu versucht habe zu sein, war irgendwie schlecht und krampfhaft.
Ja, ich verurteile es im Sinne von, da wurde vorgegeben, dass man Schritt für Schritt was erreichen kann, ja, was nicht funktioniert.
Ja, ja.
Genau das gleiche eigentlich mit Ayahuasca. Das haben wir in diesem Podcast ja schon öfters quasi besprochen. Halt.
Ja.
Das Einzige, was quasi abzulehnen ist, ist, dass dort vorgegeben wird, dass eben ein Weg besteht und dieser Weg gegangen wird und du musst nur dies und das und das machen. Mhm. Genauso wie bei den Schamanen wie bei Vipassana. Und beide Sachen funktionieren halt nicht.
Mhm.
Und das,
sie
das
können funktionieren. Sie können funktionieren, aber dann nicht deshalb, weil das der richtige Weg ist, sondern eher zufallsmäßig, weil es halt gerade gut passt.
Ja.
Für unterschiedliche Leute funktionieren auch unterschiedliche Dinge.
Aber also, ich glaube eher, das ist quasi mehr ein bisschen Lotto spielen. So.
Bisschen, ja, auf jeden Fall. Ja.
Also, du kannst zufällig gut ankommen mit dem Auto, weil es komplett angesoffen bist. Das kann natürlich sein, aber.
Ja. Na, ich würde es nicht ganz mit Lotto vergleichen, sondern eher mit Pokern.
Ja.
Also ein bisschen Können brauchst schon,
mhm,
aber es spielt doch sehr viel Glück mit. Und letzten Endes ist es ein Glücksspiel. Du kannst schon üben und du kannst dich schon bessern und du kannst die ganzen Skills lernen und du kannst die Tricks lernen. Ja. Aber am Ende des Tages hast, keine Ahnung, ja, Hunderttausende von Euros, mhm, und dann kannst du das in derselben Nacht wieder verspielen. Wenn es ist. Mhm. Der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber
ja,
verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja,
also
bin da sehr skeptisch. Bin ich sehr skeptisch und glaubst wirklich, dass es eigentlich als kontraproduktiv ist, einfach nur deswegen, weil es eben was vorgibt, was nicht funktioniert.
Aber ich finde dieses Radikale zu sagen, ja, sämtliche Richtlinien und sämtliche Wege, die man gehen kann oder vermeintlich gehen kann, seien schlecht und nicht schlecht, aber seien nutzlos, ist dann auch wieder genau dasselbe, weil man sagt, ja, das ist genau so und nur so und das funktioniert sowieso nicht. Das ist auch wieder sehr diskriminierend, dualistisch, oktroyierend.
Mhm.
Weißt? Ja, also es kann gut funktionieren und man kann sie mal ausprobieren. Und man sollte generell alles mit so einer gewissen Lockerheit betreiben und mit dem Wissen, ja, ich probiere da jetzt einmal was und schaue mal, was rauskommt. Und es ist sowieso alles von extrem viel unkontrollierbaren Determinanten und Faktoren bestimmt im Leben. Also man kann sowieso, es kann jederzeit irgendwas passieren.
Ja, ich verstehe, aber, was meinst du, aber der Arbeit hat teilweise gelesen und
Ich spreche jetzt nicht aus meiner Arbeit. Also
ich kenne einen Standpunkt und meine Antwort darauf ist aber trotzdem, dass da vielleicht das nicht genau genug außerdifferenziert ist, weil nämlich tatsächlich ist zum Beispiel in die Kirche gehen und von mir aus auch kirchliche Feste feiern, von mir aus Mantras
rezitieren,
meditieren, schamanische Zeremonie machen, und alles wunderschön und taugt mir voll und ich bin ja jederzeit wieder dabei, ich gehe voll gerne in Kirchen, ich war eben beim Schmalen, würde auch wieder zurück hinfahren, würde auch vielleicht sogar meditieren, aber das ist halt einfach super, arge Hocken.
Du bist kein Kostverächter sozusagen.
Ich weiß nicht, also 10-Tages-Meditation ist doch sehr stark darauf hingetrimmt, dass man eben was erreicht und dass man eben sehr wohl irgendwelche Säulen aufbaut und dann auf diesen Säulen dann irgendwann einmal zur Erleuchtung kommt. Und diesen Teil sage ich nein, aber den anderen Teil sage ich ja. Also
okay. Welcher andere Teil?
Das leere Rezitieren von Mantras zum Beispiel.
Okay, verstehe. Einfach so
just Zelebrieren von einer Ayahuasca-Zeremonie, ja. Und das leere in die Kirchen gehen, mhm. Und was auch immer.
Wo es einfach um den Akt selbst geht, wo du währenddessen drin aufgehst, wo es dir einfach taugt. Ohne Ziel, ohne dass du dir denkst, ich mache das jetzt um zu.
Genau, so kann man es sagen, glaube ich. Ja. Weil ich hab, also beim ersten Kontakt mit Non-Duality ist es hat das bei mir auch so ausgeartet, dass einfach nur ein reines Nein dabei rauskommt, nur Negieren von allem und eben sagen, ja, es ist sowieso alles nur la und ja. Nicht richtig und falsch, aber, mhm. Aber mittlerweile ist eben das so, wie zum Beispiel Nisargadatta, hast du den schon mal?
Ja,
okay. Nisargadatta eben sagt, eben, es ist alles leer, es ist alles, es gibt kein richtiges, kein falsch, kein hinten, kein vorn. Und wir sind alle eins und was auch immer. Ja. Aber jetzt darf man trotzdem chanten.
Ja.
Und das finde ich einfach geil, das passt.
Voll.
Und ja. Deswegen kannst du einfach mal ein bisschen geil Ayahuasca-Zeremonie machen.
Mhm.
Wissen wir das?
Ja.
Es ist alles erlaubt.
Ja, voll. So sehe ich das auch.
Mhm. Also fährst du das einmal hin.
Solange es Spaß macht.
Nach
Peru, also jetzt oder? Einmal nicht. Ja. So schnell einmal nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich als Mensch und mit meinem Angst- und Neurosenkostüm noch nennenswert ändern werde in nächster Zeit. Ich rechne schon irgendwie damit oder ich spekuliere drauf, besser gesagt. Ich habe so eine Vision von mir in, sagen wir, 10 bis 20 Jahren, wo ich doch einiges von dem abgearbeitet habe, auch wenn ich nicht darauf hinsteuere. Also es ist für mich kein Ziel, das abzuarbeiten und mich da zu verbessern und zu angstfrei zu machen oder so, gar nicht. Ich bin voll zufrieden mit mir, wie ich bin. Ja. Aber trotzdem habe ich so eine gewisse Vision von mir, dass das vielleicht einmal irgendwie so sein kann. Oder ich denke mir, es sollte so sein, weil dass ich mich mit meinem Potenzial irgendwie entfalten kann oder das mache, was ich kann oder was mir wirklich taugt oder wirklich in vollen Zügen lebe, unter Anführungszeichen, muss ich das ein Stück abbauen. Weil ich bin ein bisschen in einem Gefängnis drin mit meinen Neurosen.
Ja,
und wenn das einmal der Fall ist, dann möchte ich auf jeden Fall, also ich möchte auf jeden Fall in meinem Leben noch reisen und solche Dinge machen. Nur jetzt gerade habe ich einfach keine Lust drauf.
Ja,
ich bin in meinem sicheren Hafen drin und da fühle ich mich gerade noch wohl. Und
in dem Ping-Pong-Spiel mit der Wirklichkeit Moritz versus die Welt.
Kann man das so, inwiefern ist Ping-Pong-Spiel zu werten? Oder?
Ja, du sagst eben, du bist da irgendwo drin und machst irgendwas und ja. Baust irgendwas ab und baust irgendwas auf und so. Und das ist ja eben Mitspielen sozusagen, genau. In diesem ja. Separation, also quasi
voll, ja.
Sagen, mhm, pff, ja. Ich bin ein Individuum und aus, also... Ich bin da nicht.
Genau, aber ja. Ich würde es weder so formulieren, noch würde ich es verneinen. Mhm. Und ich bemühe mich auch nicht, das zu ändern.
Ja,
das ist vor allem
aussichtlos.
Genau.
Ja.
Also eher go with the flow.
Ja.
Auch wenn das, was ich mache, kein go with the flow ist, versuche ich trotzdem in dem with the flow zu gehen, if that makes any sense.
Also
ich bin zwar neurotisch,
mhm.
Genau, Acceptance, ja, voll, das ist es.
Ja.
Aber ich versuche jetzt nicht dagegen anzukämpfen und denke mir nicht, ja, meine Neurosen, das ist so schlimm und ich muss das ändern, sondern so ist es halt irgendwie und es ist sowieso so und
ja,
ich cool, bin sowieso
ja.
So.
Das ist ja schon eine Riesenerleichterung.
Ja, voll. Und das ist vor allem, ja, das atmet jetzt aus, wurscht.
Ich lass mich ausatmen.
Naja, mit meiner Mutter, jetzt nachdem meine Mutter gestorben ist,
vor einem Monat,
hat sich das noch einmal, vor eineinhalb Monaten, hat sich das noch einmal ein Stück gelockert. Und ich habe sogar letztes Jahr im Urlaub zu meiner Mutter gesagt, wenn sie einmal stirbt, dann werde ich um einiges angstfreier oder wurschter leben, weil sie für mich sehr wichtig ist. Und wenn dieser Teil wegfällt, dann ist irgendwie alles viel mehr wurscht.
Ja.
So also als Kompliment an sie. Das heißt, sie ist sehr wichtig für mich. Und sie hat daraufhin dann gesagt, so ja, dann war es vielleicht eh besser, wenn ich stirb.
Und so dann hat sie es gemacht.
Dann hat sie es irgendwie gemacht, ja.
Ja, okay.
Ja. Voll, ja. Also insgesamt ist es schon irgendwie angedacht.
Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich habe ehrlich gesagt auch, dass mein Ableben von meinem Vater so quasi ein bisschen Entspannung empfunden, weil nämlich das, was da eben geglaubt wird, halt eben, dass ich zum Beispiel eine Beziehung habe zu dir jetzt oder zu meiner Freundin
oder zu
meiner Mama, das ist irgendwann nicht mehr nur ein Gedanke, sondern eine tatsächliche Spannung, die im Körper quasi besteht. Und wenn das quasi physisch einfach wegfällt, dann kann das eine Erleichterung sein.
Voll, und dann merkst du auch, wie offen alles irgendwie ist und wie unfix.
Ja.
Also es ist seitdem alles weniger fix.
Ja. Ja.
Irgendwie.
Also wie ist denn das? Weniger. Ist der Homebase, ist die eigentlich noch aktiv oder ist die jetzt verkauft worden? Oder?
Das ist gerade im Gange. Also ich fahre jetzt die am Wochenende wieder nach Linz und wir räumen gerade das Haus aus. Zuerst wollte ich einziehen. Und das kann sie sich nicht leisten.
Ist es Betriebskosten oder Miete oder?
Alles zusammen.
Ja.
Und jetzt wird es aufgegeben. Die Homebase, was eh schade ist, also es ist gleich niemand bald aus dem Magdalena, das war echt eine sehr nette.
Und da bist du in Schulgang oder so was?
Genau, ja, bin ich quasi zu Teil aufgewachsen.
Ja, da geht es um die Wurst, also da hätte der Boden unter den Fuß weggezogen, kann man sagen.
Es ist für mich nicht der Boden, weil ich bin Zeit meines Lebens immer umgezogen, was die.
Ich habe
schon, ja. Die Heimat ist Wien für mich.
Ja.
Und das war halt eine Homebase, die ist halt jetzt weg, was schade ist, aber
das
ist nicht die Welt.
Okay. Ja, cool, hey. Was sagst du jetzt dazu? Sollen wir mal Pause machen? Oder?
Machen wir mal eine Pause.
Machen wir eine Pause, ja. Wiederhören, Hörerchens. Wir sind zurück. Kanonenzeitung, Folge 16, mit einem wissenschaftlichen Experten zum Thema
Aktuality und noch mehr.
Das war internationale Entwicklung, gell?
Genau.
Gibt es eigentlich
einen Gang internationale Entwicklung?
Ja.
Das Thema der Bachelorarbeit war Kulturanthropologie mit einem Schuss Psychologie, Philosophie, Neurobiologie und.
Also im wahrsten Sinne des Wortes internationale Entwicklung.
Genau, und transdisziplinär.
Ja.
Ja.
Hast du irgendwelche inhaltlichen Feedbacks gegeben, die irgendwie interessant sind von Lehrpersonal?
Nicht wirklich. Also sie hat gesagt, das ist eine sehr gute Arbeit, interessant zu lesen, gute Auswahl der Interview-Ausschnitte.
Ja.
Ja.
Du hast mir da selber rein zitiert und an mich.
Genau, ich habe dich rein zitiert und du warst eigentlich das Salz in der Suppe von den Erfahrungsberichten her.
Das ist ja
am meisten eine Ehre. Beigetragen. Ja.
Wir trinken jetzt einmal alkoholfreies Bier. Die Feier des Tages.
Prost.
Prost. Aber sie haben also quasi nicht wirklich was beitragen können, wieder zu Non-Duality und so.
Nein. Die haben also auf der Non-Duality habe ich ein 1 gekriegt und kein Feedback.
Ja.
Und bei der Bachelorarbeit, ich meine, das ist eine Seminarleiterin, die liest täglich, weiß ich nicht, 3 Bachelorarbeiten. Die hat da jetzt nicht die Zeit und Lust, da großartig auf den Inhalt einzugehen, denke ich. Man hätte mehr sein können, aber ich habe mir jetzt nicht viel erwartet. Und, ja.
Es gibt da keine Lehrveranstaltung zu diesen Themen, oder?
Zu welchen Themen jetzt?
Ayahuasca oder Non-Duality?
Doch, also es gibt so Schamanismus-Lehr, es gibt diverse Schamanismus-Lehrveranstaltungen, Ritual, Mythen, sowas, gibt schon einiges. Und Non-Duality in meinem Studiengang jetzt nicht wirklich.
Mhm.
Ich meine, es gibt das Studium Südasien, Tibet und Buddhismuskunde, da werden solche Themen auch behandelt.
Obwohl nämlich,
sonst
also beides eben in Österreich wird praktiziert, mindestens von, weiß nicht, 3, 4, 5 verschiedenen
Gruppierungen. Du meinst das Non-Duality-Ding?
Ayahuasca.
Also Ayahuasca, ja.
Und Non-Duality gibt es ja einiges in Wien.
Ja.
Seminare, Messages, einfach Sitzungen.
Jim Newman. Non-Duality-Seminar klingt lustig.
Ja, Seminar ist das falsche Wort. Also
Sessions,
Sitzungen,
Gespräche. Ja.
Wir waren ja beide schon beim Jim Newman.
Mhm.
Der war ja schon mal bei der Kanonenzeitung und kommt jetzt da wieder bei der nächsten Folge.
Cool. War ganz lustig bei ihm.
Ja.
Ich war mit der Duschi dort, die habe ich zufällig auf der Uni kennengelernt, die studiert Cognitive Science.
Mhm.
Und mit der habe ich dann zusammengeschrieben, da habe ich gesehen, dass die auch Kanonenzeitung geliked hat auf Facebook.
Ach so.
Dann haben wir ein bisschen geschrieben und sie hat mir eben gesagt, dass der Jim Newman kommt und wegen ihr habe ich dann hingefunden. Und eigentlich waren nur er, seine Frau und wir beide.
Wow. Mhm.
Ja. Also geile Session. Ich habe mir da viel mehr erwartet. Ich habe gedacht, das ist schon so, keine Ahnung, 5 bis 10 Leute.
Ja, bei mir waren es eh eigentlich dann mehr so 10.
Okay, schon.
Dann, ja.
War das auch da im 18. in dieser kleinen
Hockegasse.
Hockegasse, genau.
Ja. Es gibt jetzt da im Juni wieder.
Ja.
Eine Session.
Ja. Und also für dich sind die Sessions schon also brauchbar, bringen dich weiter.
Ja, also der Kontakt mit Jim Newman war totaler Schlag ins Gesicht irgendwie. Schon. Aber er ist eben auch so radikal und so jetzt fällt mir das Wort nicht ein, einfach so konsequent quasi.
Mhm.
Das dann letztendlich tatsächlich so ist, dass das du nicht brauchst.
Also genau, weil er nichts für dich anzubieten hat.
Er lässt dich einfach nur verhungern. Ja. Und dann irgendwann ist er verhungert und dann, ja.
Bei uns war es so, das hat er auch gemacht am Anfang, so dieses Verhungern lassen. Und ich habe genau damit gerechnet. Das heißt, ich habe irgendwie schon halt ja damit gerechnet. Und mit der Zeit ist er dann ein bisschen lockerer geworden. Am Anfang habe ich noch gefragt, ja, und wie war das bei dir? Und wie war das am Anfang? Ja. Und so. Und dann immer, na, gibt's nicht, bla bla. Ja. Und mit der Zeit ist er dann schon ein bisschen, hat er das dann näher ausgeführt, wie das bei ihm war und wie lange das ungefähr her ist. Und dass es da schon drei so Schritte gegeben hat, in denen das passiert ist. Zuerst ist das weggefallen, dann ist noch was weggefallen und dann ist das letzte weggefallen. Und er hat beschrieben, dass quasi nach seinem ersten großen, unter Anführungszeichen, Erwachen, er nicht gescheit gehen hat können oder das Gehen, er hat das Gehen ein bisschen neu lernen müssen.
Ja.
Das habe ich ganz interessant gefunden.
Ja.
Weil eben so die Koordination so stark vom Ich irgendwie kontrolliert wird, vom Scheinbaren, und wenn das wegfällt und bist so ja. der Boden unter den Füßen weggezogen wird quasi.
Ja.
Ja. Ja, aber sonst, also ich habe ja davor auch schon zahlreiche Non-Duality-Talks angeschaut auf YouTube und whatnot. Mhm. Insofern habe ich nichts wirklich Neues dort lernen können.
Ja.
Aber es war nett, mit ihm zu quatschen.
Ja. Absolut.
Ja.
Spannend, obwohl es eigentlich eben unspannend ist.
Mhm.
Ja.
Ja.
Wir haben letztens versucht, sozusagen für einen Freund, der sich immer mehr einsteigert in seine Projekte und immer mehr berühmt werden will und schon quasi selber drunter leidet ganz viel und eben auch sein Umfeld leidet drunter, weil er halt sehr stur ist und sehr speziell. Mal zu fragen, hey, können wir da mit dem zu dir kommen und so? Und er hat schon immer noch gesagt, ja, Interventionen, quasi bewusste Interventionen funktionieren nicht und ja.
Erklärt sich von selbst.
Ja.
Vor allem muss man ja offen sein dafür. Also sowas dicken ja nur Leute, die sich eh schon dafür interessieren oder schon irgendwie offen dafür sind. Und wenn man jetzt mit sowas herangeht an einen Typen, der voll in seinem Ego-Ding drinnen ist, sag ich mal,
ja.
oder in seinem Ding generell, in seinem Ding, der ist ja komplett, der hört das ja gar nicht. Der hört das und denkt sich ja, und, super, was soll ich damit? Bringt mir nichts bei meinem Projekt.
Ja, genau. Ja.
Und ja, also,
ja.
bringt nichts.
Es bringt insofern nur was, dass eben mal irgendwer was sagt, was, also für mich zum ersten Mal, wie ich Tony Parsons gehört habe zum Beispiel,
ja.
dass eben einer sagt, hey, es gibt da nichts zum Erreichen.
Ja.
Es gibt überhaupt kein richtig und kein falsch und außerdem gibt es dich nicht.
Ja.
Das war für mich schon so ein super Schock, von wegen, ey, wie kann man sowas behaupten? Das habe ich irgendwie in der Klarheit und in der Radikalität noch nie gehört und insofern kann man sagen, es ist wertvoll, obwohl das natürlich.
Also ich finde auch, das ist durchaus bereichernd sowas. Also bereichernd ist wieder lustig, aber. Es ist
in Wirklichkeit wieder wertloser.
Genau, aber es ist sehr radikal und das in der Radikalität einmal zu hören, ist einfach ja, erfrischend.
Ja.
Und was ich auch lustig gefunden habe mit Tony Parsons, also ein Statement, dass er quasi seine Lehren gut auf den Punkt bringt. How can there be a way to this what is already happening? Irgendwie. Also
ja.
wie kann man. Das, also wie kann es einen Weg zu dem geben, was schon ist?
Ja.
Er hat das fasst einfach
super. Genau das Gleiche sagt eben, hey, die Steine, die Eichhörnchen, die Blumen, die Bäume, die Straßenbahnen und die Türen und die Häuser, keiner von denen versucht zu leben. Da wird einfach nur gelebt.
Ja, ja.
Und der Mensch hat einfach diese unglaubliche Spezialposition, wo er versucht zu leben, halt quasi, ich lebe, aber ich bin noch nicht so weit irgendwie. Oder?
Aber das Lustige ist ja, dass genau dadurch man seinem Werden im Weg steht, irgendwie. Also genau mit dieser Haltung, mit dieser ich mache jetzt und ich tue und ich muss, genau damit stehst du ja dem freien Fluss irgendwie im Weg.
Ja.
Auch wenn das jetzt wieder eine dualistische, konzeptionelle Aussage ist, es ist trotzdem irgendwie so.
Ja, das ist eben die Spannung, glaube ich, von dem, die da reden.
Ja, genau. Und wenn sich die löst, dann passiert es einfach.
Ja.
Und der Jim Newman, was mich echt irgendwie bereichert hat oder wo ich was Neues gelernt habe bei ihm, ist, da haben wir über Objekte geredet und wie er Objekte sieht.
Ja.
Und er hat irgendwie gesagt, seit seinem Erwachen sind die lebendig und nicht so halt fest, sondern einfach ja, bewegte Materie irgendwie.
Mhm.
Und die Aussage, diese Erkenntnis habe ich dann irgendwie verinnerlicht. Und seitdem kann ich Objekte auch einfach als Erfahrung Objekt wahrnehmen. Also nicht, da ist ein Objekt, sondern da ist die Erfahrung Objekt. Da ist jetzt gerade die Erfahrung Glasflasche da.
Aha.
Das erscheint halt jetzt einfach so.
Ja.
Und es gibt kein, also nicht, da sind meine Hände und da ist die Glasflasche, sondern da ist Hände, Glasflasche, Erfahrung.
Ja.
Alles zusammen Erfahrung.
Ja.
Der Erfahrungsaspekt.
Ja.
Und nicht so, da ist ein Objekt. Weißt du, was ich meine?
Ja, zum Beispiel, bei mir ist es sehr prägnant bei der Gitarre.
Okay, ja.
Weil Gitarre, das war immer ganz extrem so eben, ich spiele irgendwas.
Ja, ja, voll.
Und
gerade bei der Musik
ist dann ist es geil lustig. Und dann denke ich mir, hey, ich bin so geil und dann ist es eh nicht mehr geil. Und dann, also jetzt geht es einfach Ton.
Ja.
Einfach Ton und jetzt kann man einfach, weiß nicht, was möglich, einfach Strich, einfach Wort, einfach
ja.
Ohne mein Wort, mein Ton,
ja.
Weiß nicht, ich bin so geil
oder ja.
Ich bin so scheiße, sondern einfach
ja. Musik um der Musik willen,
ja.
Könnte man es nennen. Ja, voll.
Es ist ganz erstaunlich und das sagen ja die Typen einfach, sie reden so gern drüber, weil eben, weil es so erstaunlich ist, irgendwie entwickelt sich ja eine Entität und die wird für so bare Münze genommen und
ja.
Manövriert durchs Leben und und das
ja.
Fällt dann halt wieder zusammen und
ja.
Und das ist ganz
voll.
Ganz erstaunlich,
ja. Und was auch irgendwie lustig ist, ist, dass man ja sich selbst nie sieht. Es ist ja nur ein großes Fenster, das man da hat, als Mensch.
Mhm.
Man sieht alles Mögliche rund um sich, alle möglichen Dinge, andere Menschen. Ja. Aber man sieht sich selbst nie. Man kann sich in den Spiegel schauen, dann sieht man halt irgendwie ein abstraktes Spiegelbild.
Ja.
Aber man kann sich selbst nicht anschauen.
Ja.
Und das ist irgendwie auch denkwürdig
in diesem Zusammenhang. Im Gehirn ist es ja quasi auch so, dass Wissenschaftler einfach sagen, hey, ich bin ein bisschen der Punkig und bringe wahrscheinlich die Begriffe durcheinander, aber ja. Neuronen betrachten quasi andere Neuronen und sehen da halt quasi ein Bild, das dann das selbst ergibt. Also zum Beispiel Verhaltensweisen, von mir aus Vorlieben oder halt Ängste oder irgendwie sexuelle Fetische oder was auch immer da ist.
Ja.
Und diese Betrachtungsneuronen fassen dann diese anderen Neuronen zusammen und ganz offensichtlich ist es halt eine Illusion.
Die dann als Entität subsumiert wird, aber einfach eine Multitude of Sensations ist, so ja. Die Art, oder?
Was sagst du?
Die einfach eine Multitude of Sensations ist.
Ja.
Und die wird dann halt so als Entität subsumiert. Das ja. Bin ich mit all meinen
ja.
Fetischen und Vorlieben und was weiß ich.
Da habe ich so ein Interview gesehen und die haben, habe leider vergessen, was heißt, das macht da dieser super orge Typ von Google.
Weiß auch nicht.
Der so Singularity-Typ. Fuck. Ja, eben, der sagt, das gebe ich vielleicht dann nachher als einen Link unter diesem Podcast da. Und also wenn die Wissenschaft das sagt, dann wird es wirklich eng. Und zwar für einige Leute oder für einige Institutionen, wie zum ja. Beispiel hauptsächlich die christliche Kirche eigentlich.
Ja.
Weil da geht es ja eigentlich ausschließlich nur um das.
Sowieso schon sehr eng.
Um Schuld und ja, sowieso, ja. Aber eben um das Seelenheil, um quasi gute Taten, schlechte Taten. Und
ja.
Wenn aber das selbst eine Illusion ist, dann was wird dann da noch für ein Spiel gespielt von der Christen?
Naja, das sehe ich schon ein bisschen anders. Und zwar für Leiband gegen Arsch.
Mhm.
Das alte Sprichwort. Also Gutes tun und Schlechtes tun ist also schlecht. Was ist schlecht? Schlecht ist, wenn es irgendwem, irgendeinem Körper
ja.
schadet.
Mhm.
Und naja, also ich finde, da braucht man irgendwie nicht viel erklären, dass man das nicht machen soll oder machen braucht, weil
aha.
Irgendwie bist ja alles auch du,
mhm.
Diese ganzen unterschiedlichen scheinbaren Selbst, also es ist
ja.
Ein Bewusstsein, könnte man argumentieren. Das ist auch schon wieder sehr konzeptionell, aber vielleicht weißt du ungefähr, vielleicht wisst ihr auch, was ich meine. Und keine Ahnung, also the natural state ist ja eigentlich Compassion, irgendwie.
Mhm.
Und daraus geht hervor, dass man anderen nicht schadet. Das braucht man dann nicht in einen Dogma verwandeln. Also da geht es nicht darum, dass man sagt, das ist gut und das ist schlecht und irgendwer sagt, dass das gut oder schlecht ist, sondern es sollte irgendwie selbstverständlich sein. Oder,
ja, aber genau die Vorschrift eben macht es ja wieder unmöglich, weil es ist genau das gleiche wie beim Buddhismus und diesem quasi elendigen Karma-Konzept. Also wenn nur der minimalste Gedanke da dabei ist, dass ich was machen muss, damit es gut ist oder damit es nicht schlecht ist oder damit es rein ist oder ethisch oder irgendwas, dann ist das die Realität und es gibt kein Problem damit. Nur eben, wenn es eh der Natural State ist, wieso macht man du dann einen riesen Buch und sagst, ich muss in die Unendlichkeit, in die Hölle, wenn ich nicht irgendwas richtig mache.
Voll, ja.
Was entsteht da draus? Entweder ich mache quasi eine doppelzüngige gute Tat, also ich bin ein guter Christ, deswegen hilf
ich
da.
Weil ich erwarte mir dann irgendwas davon. Oder so.
Und das ist ja schleimig und widerlich. Ja,
voll.
Und
oder es passiert sowieso und dann braucht man es eh nicht.
Es passiert wieder irgendwas und dann machst du wieder Selbstvorwürfe.
Ja.
Und deswegen habe ich eigentlich manchmal so geäußert, dass die nächsten Nazis oder die nächsten Schwierigkeitsleute eigentlich die Gutmenschen wären im Sinne von Weltverbesserer.
Ja.
Weil wenn es dann darum geht, dass ich eben vegetarisch sein muss und dass ich weiß nicht, spenden muss und dass ich die Augen nicht verschließen darf.
Ja, voll. Na, vor allem, sobald das Wort müssen im Spiel ist, macht es eh keinen Spaß mehr. Also ich habe einen guten Freund, der hat urviel geraucht und ich habe ihm immer gesagt, hey, du musst aufhören und jetzt hör endlich auf und immer rauchen. Und er hat immer mehr geraucht, je öfter ich ihm gesagt habe, er soll jetzt endlich
Zigaretten
aufhören. Hat er noch mehr und noch mehr geraucht. Dann haben wir uns einmal 3 Monate nicht gesehen, weil wir uns zerstritten haben, unter anderem deswegen.
Ja.
Und dann haben wir uns wieder getroffen und er hat von sich aus aufgehört, weil es ihm einfach zu grauslich geworden ist.
Ja.
Und dieses ständige du musst, damit verstärkt man einfach genau das.
Ja.
Also, ja, diese Zwänge sind halt meistens oder immer.
Das ist super, tief verankert. Also all diese Leute, die sich auf einmal als Atheisten bezeichnen oder die sagen halt, ich bin ein rationaler Typ, ich bin einfach westlich aufgeklärt, die haben in Wirklichkeit auch ganz tief drin, diese christliche Geschichte von wegen Selbstvorwürfe, von wegen gutem Handeln.
Das würde ich jetzt nicht so pauschalisieren, aber was ich auf jeden Fall sagen würde ist bei diesen ganzen Atheisten, ist, dass sie extrem, ja auch voll die Religion einfach am Laufen haben, voll das religiöse Ding. Einfach, ich muss jetzt die Welt erklären und das funktioniert so und das bedingt das und deshalb ist das so. Also für die ist halt einfach diese Naturwissenschaft Religionsersatz, weil sie müssen sich die Dinge irgendwie erklären. Und dann sagen sie, ja, es gibt keinen Gott oder es gibt dieses und jenes nicht, es gibt nur, weiß ich nicht, ja, Atome, Elektronen und die funktionieren halt so.
Ja.
Also es ist auch eine extrem konzeptionelle Geschichte, die auch den religiösen Rezeptor bedient.
Ja. Vollkommen richtig. Das ist halt einfach eine Riesenmaschine, die sich einfach selbst verteidigt, so kommt man sagen vor, weil eben halt unsere beiden großen Themen, Psychedelika und Non-Duality, sind halt beides sozusagen Waffen, die sage ich einfach mal, den Vatikan bedrohen.
Ja, unter anderem.
Und der sagt dann halt einfach, ja, das ist verboten. Oder du kommst in die Hölle und fährt alle Waffen aus, verteidigt dich selber.
Ja, ist jetzt auch wieder sehr vereinfacht dargestellt, aber metaphorisch könnte man es so beschreiben. Aber weißt du, was lustig ist? Dass da irgendein Ayatollah, ein Groß-Ayatollah, sagt, dass Ayahuasca halal ist.
Habe ich gehört, ja, im Iran, oder?
Genau, ja. Die ja sonst auch sehr dogmatisch unterwegs sind.
Ja.
Und das geht irgendwie. Alkohol ist verboten.
Ja, aber Ayahuasca geht im
Ayahuasca,
Iran, oder?
Der Groß-Ayatollah sagt halt quasi im Sinne der islamischen Religion ist Ayahuasca halal. Also zulässig.
Ja.
Weil es dich in Kontakt mit Gott bringt oder so.
Ja. Das ist für mich eigentlich ein bisschen Kritikpunkt an Psychedelika, weil es gibt zum Beispiel UG Krishnamurti, kennst du den?
Ja, von dir.
Ja, ich finde den ziemlich super geil und der sagt eben, also die Inder, genauso wie Christentum, genauso wie Judentum und auch Islam und sowieso die Schamanen, die fußen alle auf auf, wo irgendwer ein bisschen zu psychedelische genommen hat und dann.
Stimmt, ja.
Und dann einfach mit so einer Geschichte anfangen, wo einfach die Augen so nach außen dran und dann auf einmal das Meer gespalten ist und der Gott irgendwas will und ich habe mit Gott geredet und.
Der Gott irgendwas will.
Er hat mir auf einmal 10 Gebote geschenkt und.
Ja,
voll. Und das passiert da, da hat einfach irgendwer ein bisschen tief reingeschaut in irgendwelchen Schwammerl oder.
Mm.
Und dann was verwechselt und auf einmal muss die ganze Menschheit nach irgendwelche Regeln leben.
Die, ja.
Weil das passiert bei Psychedelika, das.
Das Handy redet weiter, ja.
Nur, das, was du glaubst, wird dadurch letztendlich verstärkt. Also.
Ja. Ich muss kurz.
Okay, machst
Pause. Ja. Hallo, Raphael.
Kurze genau. Telefonat zur Unterbrechung, ja.
Ja. Genau, die Psychedelika und das Problem, dass man dann eben oft daherkommt mit irgendeinem wahnwitzigen Zeugs und dass eigentlich die so psychedelische Erfahrungen auch die Wurzel von vielen Wahnsinn sind. Oder dass man da einen Kritikpunkt hat. So.
Sie einfach voll noch stärker in irgendwelche Geschichten verlieren.
Ja.
Habe ich ab und zu mal beobachtet bei dem Stamm, halt, der das da genommen hat.
Ja.
Stamm kann man sagen, also so nennen sie es einfach Tribu.
Ja. Ja.
Und ja, dann bist du halt drin in dem, was immer du glauben willst, sind es jetzt die Illuminaten oder ist irgendeine christliche Geschichte oder ist irgendwas mit den Außerirdischen oder.
Voll.
Und du, das, was da tief drin ist, ich bin auf einmal bei einer Session auf einmal zum Katholiken mutiert, haben wir gedacht, hey, was passiert da? Was der. Als ganz Kind habe ich schon gewusst, das ist so scheiße, die Kirchenfenster, der Jesus mit langen Haar, da geht man hin, zündet man Kerzen an, wieso habe ich das nicht kapiert? Ich habe da irgendwas verwechselt mit einer zynischen Art und Weise, nur weil die Religionslehrer so deppert sind und der Pfarrer irgendwie ein Laffersack ist.
Nee, aber es stimmt auch irgendwo. Weil, also ich, irgendwie ist ja in jeder Religion eben auch irgendwo ein Funken Leibendheit.
Achso, okay.
Weil irgendwer eine coole Erfahrung gemacht hat, die für sich voll legit war, die Erfahrung selbst. Und das, was halt daraus entstanden ist, ist halt irgendwas.
Ja.
Und du hast halt vielleicht in dem Zustand dann irgendwie so das Leibende in dieser Erfahrung gesehen und war Jesus und die Kerze und die schöne Kirche. Und das stimmt ja auch, das ist ja auch schön für sich.
Irgendwie schon, ja.
Irgendwie.
Ja.
Und ja, das
war halt ja keine Wahrheit. Also.
Du, Wahrheit ist für sich, ich würd nicht sagen, es ist keine Wahrheit, sondern Wahrheit ist Wahrheit und wenn man sie sieht, dann ist sie in dem Moment wahr. Und das ist alles, was zählt.
Ja.
Jede externe Betrachtung davon hat nichts mehr damit zu tun. Mhm. Also jedes schöne Erlebnis, wo du dir denkst, wow, ich habe jetzt irgendwas verstanden, auch wenn es kompletter Bullshit ist, was du verstanden hast, es zählt die Erfahrung des Verstehens und das war und die ist legitim und die ist echt.
Ja.
Verstehst?
Ja. Du weißt? Irgendwie? Ja. Ich sehe es ein bisschen kritischer, weil da doch sehr viel vorgegeben wird. So.
Also, wie es ist wurscht, das ist dann wurscht, was davor.
Ja, also, ja, sicher, es ist eh wurscht letztendlich, aber was wird da gesagt, wird Adam und Eva mal vorgeben, dann kommt zum ersten Mal der Erlöser rein und dann gibt es die, wie heißt das, Eucharistie quasi, die dazu führt, dass Parousie passiert, eben göttliche Jerusalem auf Erden vollzogen wird und dann musst du bereit sein, entweder
bist
du
dabei. Ja, das sind alles schon wieder so gedankliche Irrwege. Um die geht es überhaupt nicht. Also, das meine ich jetzt doch nicht. Sondern, wenn du dich jetzt hinsetzt und eine Kerze anzündest und das ist schön, dann ist das schön. Und wenn die Kerze irgendwas Christliches symbolisiert für irgendwen anderen oder auch für dich, dann ist das wurscht, solange es schön ist, wenn du die Kerze anzündest. Und das zählt.
Okay.
Ob jetzt Adam und Eva oder Jerusalem oder was weiß ich, alles wurscht, alles Bullshit. Die Kerze ist schön, ist warm, den Moment.
Ja, das ist halt einfach die unendliche Einfachheit des Daseins.
Genau, voll und um die geht's.
Um das geht's, ja.
Irgendwie wenn man schon hergeht und sagt, es geht um das und das ist wichtig, dann muss es irgendwie das sein.
Das tut dein Telefon nochmal läuten, oder?
Das tut nochmal läuten.
Jetzt tun wir nochmal Pause.
Pause.
Telefonpause wegen Katzenproblemen. Stimmt's?
Ja.
Katze will in den Innenhof.
Ja.
Ja.
Ja, und diesbezüglich ich lese gerade vom Swami Vivekananda ein Buch. Kennst du den?
Sag mal, ist das ein Schwarzhaariger mit langem Bart, oder?
Schwarzhaarig, stimmt. Langer Bart. nicht wirklich, ist auch so ein Advaita Vedanta Vertreter,
aha,
der auch den Hinduismus irgendwie international bekannt gemacht hat in den 19. Jahrhundert.
Achso, schon tot.
Mhm. Der ist schon lang tot, ja. Der hat am International Congress of Chicago irgendwie gesprochen, Religions, Zusammenkunft, was auch immer.
Mhm.
Auf jeden Fall, der schreibt halt auch, der hat auch recht strenge, also nicht strenge, aber genaue Vorschriften, wie man quasi zur Erleuchtung kommt und was man befolgen muss. Da gibt es die vier Pfade, Raja-Yoga, das Yoga der Pfad der Konzentration, Jnana-Yoga, der Pfad der Erkenntnis,
mhm,
Karma-Yoga, der Pfad der Tat und Bhakti-Yoga, der Pfad der Liebe,
ja,
wie auch immer. Und ich lese gerade das Raja-Yoga und da gibt es eben den Samadhi-Zustand.
Mhm.
Kennst du ihn?
Ja, sicher.
Genau. Und den erreicht man eben über viel Meditation oder über sonst was.
Ja.
Und in dem, das ist so der überbewusste Zustand, da gibt es den bewussten, das ist der rationale Alltagszustand, dann den drunter, den die Tiere auch haben, der Instinkt, Triebgeleitete.
Ja.
Und Samadhi ist halt drüber, das ist der Superzustand, wo man alles durchschaut und so.
Ja.
Und er hat eben argumentiert, dass diese ganzen religiösen Leute, wie der Jesus zum Beispiel oder der Moses oder der Mohammed, alle irgendwie in diesen Samadhi-Zustand reingeraten sind.
Mhm.
Aus irgendeinem Grund, sei es durch Drogen, sei es durch sonst irgendwelche endogenen irgendwas. Und halt einfach das dann konzeptionell irgendwie aufgegriffen haben, was sie da erlebt haben.
Mhm.
Zum Beispiel in Form von 10 Geboten oder in Form von Wasser spaltet sich oder sonst was.
Mhm.
Und so ist dann irgendwie ein an und für sich wertvoller oder ein an und für sich schöner, richtiger Zustand, richtig im Sinn von schön,
ja,
im Sinn von alles einfach,
ja,
irgendwie konzeptionell aufgegriffen worden und abstrahiert worden.
Ja.
Und daraus sind dann irgendwelche Gedankengebäude entstanden und das sind halt Religionen.
Ja.
Und der Zustand selbst ist halt dieser Funke, dieser Samadhi-Funke und der wird dann usurpiert und...
Ja,
also
das finde ich ganz, ganz spannendes Geschichte. Aber ja, also ich weiß nicht, man, es
ja, gibt nein, kein Problem, ich, aber es ist einfach... Es ist halt auch diese Dreiteilung wieder...
Dreiteilung?
Dass man sagt, es gibt einen besseren und höheren Zustand des Seins, der höher ist als, aha, ein anderer.
Ja.
Das ist halt ein Kritikpunkt dran, oder?
Von mir ist?
Ja.
Ja, das sind einfach Anleitungen und also im Prinzip ist es einmal ein bisschen kompliziert. Und dann, was da draus entsteht, ist einfach, dass das Leben halt einfach kompliziert wird.
Ja, voll.
Das und stimmt. Man spricht wiederum nichts dagegen. Man kann das komplizierteste Leben der Welt leben, aber voll. Ich kenne meine eigenen Tränen über das Missverständnis, was jahrzehntelang bestanden hat, was das Leben ist und wo so viel Kampf drin war und so viel versuchen, dass man es endlich kapiert oder irgendwie hinarbeiten oder irgendwie alles geben, irgendwas locker ausziehen. Irgendwas. Und diese Tränen sind einfach für mich, das reicht. Also ich meine,
ja,
da gibt es nichts mehr mit irgendwelchen Raja-Yogas oder sowas, weil
ja,
ich finde, das macht das jetzt wieder kompliziert. Also
wütend
werde ich nicht, aber ich bin schon, ich bin schon dagegen, sagen wir mal so. Ja.
Du hast das satt.
Da werden wieder irgendwie auf eine falsche Fährte geführt. Es gibt nur falsche Fährten, aber das ist ja halt da.
Es gibt einfach Fährten. Irgendwie.
Ja.
Ja, also das sieht man wieder, dass die eigenen Erfahrungen sehr stark beeinflussen, auf welche Züge man aufspringt.
Ja.
Also du springst zum Beispiel auf den Zug auf, dass man auf keine Züge aufspringen soll. Kann man das so sagen?
Ich glaube, ja, also es ist einfach. Also ich würde sagen, das Leben ist einfach super, super, super einfach, so einfach, dass man es eben nicht begreifen kann. Und, und also es geht eigentlich darum, wenn man jetzt irgendwie sporadisch irgendwas hernimmt, einfach in der Früh zum Bäcker zum Gehen und ihr Croissant holen und ein Kaffeeschal und dann ein bisschen anhängt auf der Brücke und die Vögel zuschaut und dann mit der U-Bahn reinfährt in seine Hocken oder was auch immer und dann halt schaut, ob man da irgendwo eine Frau aufreißen kann und dann halt wieder heimgeht, vielleicht ein paar Bier trinkt oder nicht und gut fernseht und dann einschläft und dann sterben alle Leute und es passt.
Voll.
Und alles, was eben da so Meta-Ebene ist oder Subtext oder so, ich meine, spricht nichts dagegen. Ist
also ich finde, wenn du schon sagst, es geht darum, zum Bäcker zu gehen, sich Croissant zu holen, Bier zu trinken, vor aufreißen, dann geht es einfach genau auch darum, irgendwelche Subtexte, irgendwelche Metadaten, irgendwelche Komplikationen gehört genauso dazu.
Ja,
genau,
darum
geht es einfach auch. Ich finde, wenn man schon so hergeht und sagt, es geht nur darum, dann geht es einfach um alles andere auch. Es geht einfach um alles und um nichts.
Ja, ja. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir eigentlich genau eine Stunde gesprochen, exklusive Unterbrechungen. Es geht um alles und nichts.
Ja.
Zitat aus deiner Arbeit.
Prost.
Danke fürs Dasein. Jawohl. Letzte Kokertee. Drama zu den Hütten. Du musst noch ganz voll liebevoll die drei Hörer wiederhören wünschen.
Pfiat euch, Burschens und Mädels.
Glaubst du, dass Mädels auch dabei sind?
Ich hoffe es.
Voll geil. Hast du eigentlich eine Freundin?
Nein. Du?
Nein.
Also, ich bin schon über 4 Jahre Single.
4 Jahre?
Ja.
Ja, ich bin auch schon 1 Jahr und ein bisschen länger.
Ja. Dann haben wir jetzt wieder mehr Zeit.
Ja.
Oder?
Glaubst du, können wir sie da bestellen?
Da eine aufreißen meinst du? Bestellen?
Nein, ich glaube nicht.
Naja, ich glaube auch nicht.
Müssen wir mal wieder rausgehen aus die Häuser.
Ja.
Aufs Feld.
Aufs Feld.
Okay, na dann.
Passt in diesem Sinne.
Bussi, tschüss. Bussi.